Meine Damen und Herren, es sollen zwei Kommilitonen von der Purdue University hier sein. Da sind die beiden. Beide, würden Sie doch so freundlich sein, am Donnerstag vielleicht zu Herrn Professor Schnedelbach, dem Direktor des Seminars, heraufzugehen und mit ihm Ihre Tutorenangelegenheit besprechen. Ich kann mich leider Gottes nicht drum kümmern, aber er wird sich drum kümmern. So, meine Damen und Herren, ich habe in der letzten Stunde hauptsächlich zuletzt über die Keplerschen Planetengesetze gesprochen. Und ich glaube, ich habe Ihnen dabei der Gelegenheit nicht ganz deutlich gemacht, in welcher Weise zu dieser Zeit damals völlig durcheinander gewischt war Aberglaube, Hexen, also Hexenglaube, besonders und auf der anderen Seite Theologie. Ich werde darüber noch ein bisschen mehr sprechen. Ich will Ihnen, Kepler selbst angeht, will ich Ihnen nur sagen, der Hexenprozess, der gegen seine Mutter eingestrengt war, hat mehrere Jahre gedauert, bis das schließlich vorbei war. Und der Glaube an Hexen war so tief und überhaupt an Geister, jeglicher Sorte, auch wohlwollende Geister, so tief gewurzelt, dass Leute wirklich kaum glauben konnten, dass es so etwas nicht gibt. Und leider Gottes hat Kepler selbst, ohne es zu wollen, diese Vorurteile noch befördert. Er hat nämlich etwas geschrieben, was man gelegentlich als den ersten Science-Fiction-Roman schreibt, nämlich, allerdings in sehr reservierter Form, eine Reise zum Monde, die in diesem Fall allerdings, er selber ist wohl vorsichtig, sie nur von dem Betreffenden im Traum durchführen lässt, und im Traum begegnen ihm nun alle möglichen Gestalten, kosmische Figuren, die natürlich lediglich der Fantasie entsprungen sind. Und das heißt, wir haben hier auf der einen Seite noch völlig den alten Geister- oder Götterglauben, auf der anderen Seite aber haben wir auch schon nüchterne Naturwissenschaft, nämlich die Überzeugung, ja, wenn die Planeten immer wieder um die Erde, angeblich um die Erde, in Wirklichkeit natürlich um die Sonne, herum kreisen, muss doch eine Kraft sein, die sie darum führt. Und dass diese Kraft, und warum, Sie können sehr leicht sehen, warum diese Kraft irgendwie etwas Willkürliches an sich haben sollte. Wenn man normalerweise annimmt, also die Planeten gehen entweder um die Erde herum oder sie gehen um die Sonne herum, stellt man sich natürlich vor, diese Bewegung haben, insofern als sie gesetzmäßig sind, natürlich eine gewisse Regularität. Aber gerade das ist ja eben nicht der Fall. Überlegen Sie sich mal, also beispielsweise die Erde geht um die Sonne in einem Jahr herum. Einer der äußeren Planeten braucht aber 80 Jahre dazu. Es wird infolgedessen passieren, dass die Erde, wenn sie nach außen zuguckt, nicht nach innen, sondern auf den Sternenhimmel hinaus, sehen wird, dass sie, ohne sich, dass der Beobachter sich das bewusst ist, den äußeren Planeten überholt. Der bleibt allmählich zurück. Dann kommt die Erde von der anderen Seite wieder, und wieder läuft die Erde, der andere Planet, zuerst, ich glaube in dem Falle, wo man es zuerst beobachtet hat, im Almagest, Das ist der Mars, glaube ich, gewesen. Ich bitte um Entschuldigung, wenn es nicht der Mars war, dass ich sehe, sozusagen mit Missinformation füttere. Aber es ist ja schließlich heute auch ganz egal, ob es der Planet gewesen ist oder jener Planet. Jedenfalls stellte man eins fest, die Planetenbahnen ließen sich außerordentlich schwer zu beschreiben, weil sie ganz unregelmäßig waren. Mal schienen sie der Erde vorauszulaufen, dann überholte sie die Erde wieder und sie blieben hinten zurück. Das heißt, der Planet selber lief in einer Schleife. Erst nach vorne und dann plötzlich schien er stehen zu bleiben und dann ging er wieder zurück. Und verschwand wieder an dem Horizont, an dem er ursprünglich aufgetaucht war. Die Zeit damals überhaupt war, und das hielt sich noch lange an, hatte etwas an sich, wenn man es teilweise verstand. Und teilweise schien das eben doch so etwas wie eine Wissenschaft, wie eine schwarze Kunst zu sein. Und die Wissenschaftler haben das auch noch ein bisschen verstärkt, diesen Glauben, indem man, wenn man eine wissenschaftliche Entdeckung machte, man diese Entdeckung umrankte mit allerhand mystischen Überzeugungen. Spengler hat in seinem Untergang des Abendlandes die Atmosphäre, da ja die meiste Wissenschaft hier im Grunde genommen bei den Mönchen in den Klöstern anfing, sehr anschaulich beschrieben. Ich lese Ihnen diese Stelle aus dem Untergang, zweiten Band des Unterganges, Seite 6, ziemlich am Ende, 622 mal vor. Spricht erst davon, dass die meisten hohen Kulturen eine Technik gehabt hatten, wie sich das so gab. Denken Sie beispielsweise, dass allerhand Technik dazugehörte, um die Pyramiden zu bauen. Sie haben aber auch eine andere Sorte von Technik, woraus Sie sofort sehen können, dass es sich um eine andere Kulturseele handelt, beispielsweise in China und Japan. Die Hortikultur, die Art und Weise, wie da Technik mit Pflanzen getrieben wurde, aber von allen diesen Techniken, heute ist es ja, wie Sie alle wissen, so, dass die abendländische Technik diejenige ist, die sogenannte Maschinentechnik, die sich den ganzen Globus erobert hat, diese abendländische Technik, die es dazu gebracht hat, sich den ganzen Globus zu erobern, ist noch ein etwas ganz Besonderes. Und hat eine ganz besondere Intensität und einen, ich möchte fast sagen, brutalen Forscherwillen gehabt, mit dem man die Natur vergewaltigen wollte. Nicht bloß die Geheimnisse der Natur abzuschmeicheln, sondern mit Gewalt der Faust sozusagen sagen, du gehorchst mir jetzt. Und du tust, was ich will. Ich beschreibe Ihnen die Art und Weise, wie es bei Spengler geschildert wird. Etwas ganz anderes als die Techniken in China, in Babylonien, in Ägypten und so weiter, ist die faustische Technik, also die sogenannte abendländische Technik, die mit dem vollen Pathos der dritten Dimension, und zwar von den frühesten Tagen der Gotik an, auf die Natur eindringt, um sie zu beherrschen. Diese Worte, weil Spengler darauf großen Wert legt, setzt er fettgedruckt. Ich meine, jedes Mal, wenn so ein fettgedrucktes Wort vorkommt, wo man weiß, aha, hier kommt es ihm besonders darauf an, die Hand heben. Also beherrschen. Hier und nur hier ist die Verbindung von Einsicht und Verwertung selbstverständlich. Die Theorie ist von Anfang an Arbeitshypothese. Der antike Grübler schaut, wie die Gottheit des Aristoteles, vergessen Sie nicht, dass das Wort Theoria heißt ursprünglich schauen, sich etwas ansehen. Schaut, wie die Gottheit des Aristoteles, der Arabische, sucht als Alchemist nach einem Zaubermittel, nämlich dem Stein der Weisen, wie es in der mittelalterlichen Zeit genannt wurde, mit dem man die Schätze der Natur sich mühelos in seinen Besitz bringt. Der Abendländische aber will die Welt nach seinem Willen lenken. Der faustische Erfinder und Entdecker ist etwas Einziges. Die Urgewalt seines Wollens, die Leuchtkraft seiner Vision, die stählerne Energie seines praktischen Nachdenkens müssen jedem, der aus fremden Kulturen herüberblickt, unheimlich und unverständlich sein. Aber sie liegen uns Abendländern allen im Blut. Unsere ganze Kultur hat eine Entdeckerseele. Entdecken das, was man nicht sieht, in die Lichtwelt des inneren Auges zu ziehen, um sich seiner zu bemächtigen, das war vom ersten Tage an ihre hartnäckigste Leidenschaft. Ihre großen Erfindungen sind in der Tiefe langsam gereift, durch vorweckende Geister verkündigt und versucht worden, um mit der Notwendigkeit eines Schicksals endlich hervorzubrechen. Sie waren alle schon dem seligen Grübeln frühgotischer Mönche ganz nahe gerückt. Denn irgendwo so offenbart sich hier der religiöse Ursprung alles technischen Denkens. Diese inbrünstigen Erfinder in ihren Klosterzellen, die unter Beten und Fasten Gott sein Geheimnis abprangen, empfanden das als einen Gottesdienst. Hier ist die Gestalt Fausts entstanden, das große Sinnbild einer echten Erfinderkultur. Die Scientia Experimentalis, wie zuerst Robert Roger Bacon die Naturwissenschaft definiert, hatte die gewaltsame Befragung Natur mit Hebeln und Schrauben begonnen, was heute als Ergebnis in den mit Fabrikschloten und Fördertürmen übersäten Ebenen der Gegenwart vor unseren Augen liegt. Aber für sie alle bestand auch die eigentliche faustische Gefahr, dass der Teufel seine Hand im Spiegel hatte, um sie im Geist auf jenen Berg zu führen, wo er ihnen alle Macht der Erde versprach. Das bedeutet der Traum jenes seltsamen Dominikaners, wie Petrus Peregrinus vom Perpetuum mobile, mit dem Gott seiner Allmacht entrissen gewesen wäre. Sie erlagen diesem Ehrgeiz immer wieder. Sie zwangen der Gottheit ihr Geheimnis ab, um selber Gott zu sein. Sie belauschten die Gesetze des kosmischen Taktes, um sie zu vergewaltigen, und schufen so die Idee der Maschine als eines kleinen Kosmos, der nur noch dem Willen des Menschen gehorcht. Aber damit überschritten sie jene feine Grenze, wofür die anbetende Frömmigkeit der anderen die Sünde begann. Und daran beginnen sie zugrunde, von Roger Bacons bis Giordano Bruno. Die Maschine ist des Teufels. So hat der echte Glaube immer wieder empfunden. Wie sehr das alles in einen Rauch des Geheimnisses gehüllt war, können Sie auch daraus sehen, dass also das ist das 16. Jahrhundert und unglaublich war, was damals an, nicht 16., 17., natürlich 17. Jahrhundert, an Entdeckungen gemacht worden sind. Also beispielsweise eine Entdeckung, über die ein ganz besonderes Geheimnis schwebte, war die Entdeckung des Saturn. Sie haben ja gerade in den letzten Monaten in den Magazinen überall Bilder von den Saturnringen gesehen. Die erste Entdeckung des Saturns kam dadurch, dass ein Erfinder, der Name ist nicht sicher, es soll ein Holländer gewesen sein, Lippershey, ist der eine Name, der gegeben wird, von anderen wird ein anderer Name angegeben. Jedenfalls, wer sich es damals leisten konnte, kaufte sich ein Fernrohr. Die ersten Fernrohre, die gemacht worden sind, waren auch dementsprechend besonders liederlich, hat Galilei gearbeitet, der dem Kurfürsten von Köln ein Fernrohr schenkte, um das Wohlwollen des großen Herrnes und eventuell etwas Geld von ihm zu erlangen. Und von diesem Fernrohr berichten die Zeitgenossen, ja, es hätte die Sonne viereckig gezeigt und außerdem mit roten, grünen und blauen Rändern. Ich war, wo die Ränder herkommen, das weiß man natürlich heute. Man wusste damals noch nicht, wie man achromatisches Glas herstellen sollte. Und später, als es gelang, achromatisches Glas herzustellen, war das auch nur für eine kurze Zeit. Es war damals irgendwo in einer Glasbläserei gelungen. Durch einen reinen Zufall solches Glas herzustellen, und wie dieser Zufall zu Ende war, konnte man es wieder nicht. Und es dauerte ziemlich lange, ich werde noch davon sprechen, wer die erste permanente Entdeckung gemacht hat. Jedenfalls die Bedeutung von Galilei war dabei, dass er der Einzige war, der auf die Idee kam, das Fernrohr, so schlecht es war, auf den Himmel zu richten. Und man auch ja auch mit einem ganz miserablen Operngucker bereits vier Monde des Jupiter sehen kann. Wie viele Monde es wird der Jupiter und der Saturn wirklich haben, das weiß ich nicht mehr. Gelegentlich weiß ich es mal wieder, wenn ich es gerade wieder mal lese, aber es lohnt sich nicht, sich das zu merken, weil gerade wenn man denkt, ja, jetzt haben wir alle, dann wird nächste Woche ein neuer entdeckt und dann stimmt's wieder nicht, was man sich gemerkt hat. Aber wie damals, also die ersten vier Monate, nicht vier waren es, der erste Mond von dem Saturn entdeckt war, fand der damalige Forscher Huygens es so wichtig, dass er die Entdeckung veröffentlichte, nur in einem Anagramm. Sagte, ich habe hier was entdeckt am Himmel. Was es aber ist, denn ich will mir, die Entdeckung muss erst bestätigt werden, das kann, wer weiß wie lange, dauern. Und um mir die Priorität der Entdeckung zu sichern, veröffentliche ich die Entdeckung in einer Form eines Anagramms. Das heißt, die Entdeckung wird sich formuliert in einem Satz, dann wird dieser Satz auseinandergerissen und alle Buchstaben, also alle A's des Satzes, alle B des Satzes, alle C und so weiter, werden zusammengesammelt und so veröffentlicht und sagt, nun, bitteschön, nun setzt das Anagramm alleine wieder zusammen. Dann habt ihr meine Entdeckung. Denn es ist fast unmöglich, das betreffende Anagramm dann in einem anderen Satz zu veröffentlichen. Vor allen Dingen, wenn er gesagt hat, diese Entdeckung hat etwas mit einem der, der Planeten zu tun. Um sich so ein bisschen hineinzufühlen in die Art und Weise, wie man damals dachte und wissenschaftliche Entdeckungen veröffentlichte, will ich Ihnen diese Formel, die man sozusagen als Zauberformel war, so das Gefühl hatte, es ist eine Art Zauberformel, will ich sie Ihnen mal auch anschreiben. Dann hätte er bei Ihnen sagen, wie man sie auflöst. Also, erst sagt Heugens, in dem Satz sind 7a, 5c, kein B, aber 5. C. Nein. D. Fünf E. Ein G. Ein H. Zwei R, ein S, fünf T, und fünf U. So, da geht hier ab, eine Entdeckung. Setzt diese Buchstaben auf die richtige Weise zusammen und ihr habt, was ich gesagt habe. Der Satz ist auch, wie damals überhaupt üblich war. So. Alle wichtigen Entdeckungen wurden damals auf Lateinisch veröffentlicht, denn der richtige Wissenschaftler sprach natürlich Lateinisch so gut wie Deutsch. Und das hat sich mich sehr lange gehalten. Mir hat, weil ich miserabel war in Latein, ganz unvorstellbar, mein Vater immer strafend vorgehalten, dass wie er das Abitur machte, da wurde es, und er war ausgewählt, ihre Rede zum Abitur zu halten, die Schülerrede zu halten, die musste selbstverständlich damals im humanistischen Gymnasium auf Lateinisch gehalten werden. Der durfte nicht Deutsch sprechen. Und mir dann mal vorgehalten, also sieh dir mal an, was für eine jämmerliche Kreatur du bist. Warum mir gesagt hätte, naja, er ist ja auch gestraft damit, nicht bloß ich. Na, kurz und gut, die Lösung dieses Satzes ist der lateinische Satz Annulo Singitur. Nusquam tenui plano us nusquam coherente ad eclipticam inclinato. Das heißt, nachdem Galilei noch in einem Brief in Kepler, die waren alle Zeitgenossen, in einem Brief an Kepler geschrieben hatte, dass der Saturn aus drei Sternen bestehe, dann hatte er plötzlich entdeckt, da die Sterne, da der Ring sich im Laufe der Zeit dreht. Das heißt, die Ebene des Ringes sich verändert. Wie Galilei zuerst gesehen hatte, stand der Ring ungefähr so. Das heißt, der Erdbewohner, der drauf saß, sah einfach so. Und dann bei dem Herumlaufen um die Sonne drehte sich der Ring allmählich so, dass er nur noch eine ganz schmale Kante dem Beobachter zuwand. Und man, und bei den miserablen Ferngläsern der damaligen Zeit sah man dann natürlich nichts mehr, bis dann ganz, aber später, der Ring wieder auftauchte, was allerdings Galilei nicht sah, denn Galilei besaß eine Eigenschaft nicht, die Eigenschaft der Geduld. Wie plötzlich der Ring verschwunden war und er nicht mehr wieder sagte, na, zum Teufel damit, schön, er ist weg, das Biest hat Launen. Was kann man da machen? Während nun ein anderer, und zwar ein Laie, ein sehr begüterter Ratsherrn aus Danzig namens Hevel, stellte immer wieder Beobachtungen an und entdeckte plötzlich, dass der Ring wieder auftauchte. Stevel hatte ebenfalls nur ein sehr miserables Fernrohr, aber er hatte eben die notwendige Geduld. Und dann, Sie müssen nicht vergessen, dass damals die Fernrohre nicht mal so gut waren wie heute ein gutes Opernglas, das Sie sich bei Zeiss beispielsweise bekommen. Nicht im Entferntesten so gut. Na, kurz und gut, in einem späteren Buche Systema Saturnium veröffentlichte Huygens dann ein paar Jahre später die Lösung seines Rätsels. Aber das wichtigste Problem war ja damit, dass man zwar die Planeten in Bahn entdeckt hatte, und auch eine gewisse Vorstellung darüber hatte, wie sich die Planeten gegen die Ekliptik neigen. Die wichtigste Entdeckung war nicht gemacht worden, vorläufig. Und die wurde dann gemacht, übrigens auch noch von einem Zeitgenossen. Damals häuften sich die Begabungen, nämlich von Newton. Newton ist berühmt geworden durch zwei Entdeckungen. Erstens durch die Entdeckung der Schwerkraft. Ich glaube, ich habe Ihnen in der vorigen Stunde schon vorgelesen, was darüber Gauss gesagt hat, nicht? Habe ich es nicht vorgelesen? Also, sehen Sie. Er hat aber noch eine andere gemacht, die von gleicher, vielleicht sogar größerer Tragweite ist, nämlich er hat das Spektrum des Lichtes entdeckt, nämlich das Licht, wenn es durch einen dreieckigen Loch hindurchgeht, wird es das weiße Licht auseinandergespalten in alle in diejenigen Farben, die gerade durch das Licht auseinandergebrochen worden. Und auf diese Weise lernte man natürlich viel, viel mehr über die physikalischen Eigenschaften des Himmels als durch die Gravitation. Und für Newton, obgleich er die Gravitation entdeckt hatte, war natürlich, weil Sie müssen nicht vergessen, dass immer wieder das Übersinnliche da hineinspielte. Ich war ja Gravitation schön, also hier haben wir auf der Erde hier, sie lässt sich beobachten, sie lässt sich offenkundig auch ein Stück über die Erde hinaus beobachten. Aber wie weit nun eigentlich die Gravitation reicht, weil je weiter wir uns von der Erde entfernen, immer deutlicher wird, dass letzten Endes das Universum von übersinnlichen Gesetzen beherrscht, wird die Gravitation ja aber eine sinnliche Eigenschaft ist, dann sagt man, tja, reicht wahrscheinlich bis zum Monde, vielleicht auch noch ein Stück weiter. Ob sie bis zum letzten, äußersten Planeten reicht, das hätte selbst Newton damals nicht mit absoluter hundertprozentiger Sicherheit gesagt, obgleich er vermutlich gesagt wurde, vermutlich reicht sie wohl so weit. Aber darüber hinaus, über das Sonnensystem, das ist wohl zu viel. Da erwartet man wohl, wohl zu viel. Und relativ ungebildete, wissenschaftlich nicht trainierte Mensch hatte noch lange Zeit seine Zweifel, wie weit das überhaupt reicht. Ich erinnere mich noch aus der Zeit, wie ich ins Gymnasium ging. Der Erste Weltkrieg war damals zu Ende. Die meisten unserer Lehrer waren im Felde gewesen, kamen zurück. Und ich erinnere mich, dass einer von ihnen, der sehr kritisch gegen das, die allgemeine Bildung des Offizierskorps war, dann die folgenden Witz zu erzählen pflegte. Ja, er hätte natürlich in der Zeit, er gab bei uns Erdkundeunterricht, man konnte also annehmen, dass er so ein bisschen über physikalische Sachen Bescheid weiß. Er hätte aber beim Militär Instruktionsstunde gehabt. Die Instruktionsstunde wäre auch unterrichtet worden. Die Frage war handelt worden, dreht sich die Sonne um die Erde oder dreht sich die Erde um die Sonne? Und er erzählte dann aus seiner Instruktionsstunde folgende Geschichte. Also diese Frage ist da gestellt worden und der Unteroffizier, der den Unterricht erteilte, sagte, na, Musketier Krakowiak. Antworten Sie. Dreht sich Sonne um Erde. Danke. Dann, Sie sind der Einjährige, nicht? Beantworten Sie die Frage auch. Die Erde dreht sich um die Sonne. Danke. Und dann hinterher, wie das damals beim Militär üblich war, wurde nach dem Manöver Kritik des Manövers gegeben. Und zwar war der Mann, also der ich hier inspizierte, ein inspizierender General, der da gekommen war. Und er sagte, also, meine Herren, zuletzt ließ ich mir auch zwei Kompanien in Instruktionsstunde vorführen. Was ich da gesehen habe, hat mich im Allgemeinen befriedigt. Die Leute standen stramm und die Antworten kamen ohne Zögern heraus. Aber hören Sie mal, etwas ist mir doch aufgefallen dabei. Wissen Sie, es kann uns ja ganz egal sein, ob sich die Sonne um die Erde dreht oder die Erde um die Sonne. Aber eins bitte ich mir aus im Regiment. Absolute Einheitlichkeit im Regiment. Das war Professor Hofmann, dessen Bücher sich übrigens hier ebenfalls in der Seminarbibliothek finden. Und der zuerst, ich lernte ihn erst in der Schule kennen, er war sehr ehrgeizig und sprachte später dazu, dass er an die Universität kam und da allerhand geschrieben hat, Sachen, die immerhin heute ein bisschen überholt sind, aber zu der Zeit damals als sehr kritisch und wissenschaftlich einwandfrei galten. Frage, wie sich nach der Entdeckung erstens der Gravitation, zweitens der, ach ja, da muss ich Ihnen noch eine Geschichte erzählen über die Entdeckung der Spektralanalyse. Das heißt, der Tatsache, dass das weiße Licht in einem Prisma gebrochen ist und in der Brechung auseinanderbricht in die verschiedenen sehen Sie, jetzt ist mir, gerade wollte ich Ihnen die Geschichte erzählen, jetzt ist sie weg. Sehen, ob sie mir wieder, schön mir an. Und zwar habe ich diese Geschichte erst in Amerika gehört, wo ein Astronom vor einer Laienversammlung einen Vortrag über Astronomie hält. Und nach dem Vortrag kommt eine interessierte Dame auf ihn zu und redet mit großem Interesse auf ihn ein. Wie man drüben sagt, das ist ein Slang-Ausdruck, a gushing lady. So. Und die sagt, Sie haben, Herr Professor, Sie haben uns erstaunlich viel erklärt. Jetzt verstehen wir mit dieser Spektroanalyse auch, dass es auf dem Mars Nickel gibt und dass es auf dem Sirius diesen Stoff gibt oder jenen Stoff gibt, das verstehe ich, das kann man da alles verstehen. Aber wissen Sie, etwas haben Sie nicht richtig erklärt. Da sind Sie ziemlich, Sie müssen mir nicht übel nehmen, wenn ich das sage, da sind Sie ziemlich liederlich in der Erklärung gewesen. Wie, auf welche Weise haben die Astronomen herausgefunden, dass der Aldebaran rot ist. Also dass der rote Stern der Aldebaran ist und dass der blaue Stern die Vega ist und der weiße Stern, das ist der Sirius. Wie haben Sie denn das bloß herausgefunden? Das haben Sie gar nicht richtig erklärt. Ich sehe, ich habe mit dieser Witz eine ziemliche Pleite produziert. Haben Sie den Witz nicht verstanden? Die Namen der Sterne, wenn ich das erklären muss, stammen natürlich von uns. Und wenn wir sagen, das ist die Vega, da heißt, wir haben den Stern die Vega genannt. Und dieser Stern ist der Aldebaran, wir haben, oder der Stern ist der Arktur, wir haben ihn Arktur genannt. Da ist nichts herauszufinden. Aber wie gesagt, ich muss sehr vorsichtig sein mit den Witzen, die ich erzähle. Es passiert mir nämlich sehr oft, dass wenn ich einen Witz erzähle und dann hinterher stelle ich fest. Die allerwichtigsten.